Millanton meets Bundesliga. Unsere große Vorschau auf die Saison 2024-25. Endlich ist es soweit. Der FC St. Pauli ist zurück in der Bundesliga. Für den Millanton ist das eine Premiere. Und so spricht Yannick in 19 Episoden mit Fans der anderen Bundesligisten, dem Team des VDS NDS und unserem Taktikexperten Tim. Viel Spaß!
Zum ersten Mal seit Bestehen des Millanton findet der erste FSV Mainz 05 bei uns im Format statt. Und ja, das gibt mir die Gelegenheit, zum ersten Mal mit Mara Pfeiffer über Fußball zu sprechen. Moin Mara.
Moin Yannick, schön hier zu sein. Spät aber doch.
Ich wollte gerade sagen, hat lange gedauert. Und aber die Wege haben sich wirklich sehr lange nicht gekreuzt. Dazu kommen wir gleich. Steigen wir doch erstmal ein mit: Sollte es noch HörerInnen geben, denen dein Name jetzt überhaupt nichts sagt, wobei ich mir das nicht vorstellen kann, wenn man einigermaßen in der Fußball-Podcast-Welt unterwegs ist, stell dich doch mal mit ein paar Sätzen zu deiner Person kurz vor. Wer bist du, was machst du sonst so und warum ist es bei dir der erste FSV Mainz 05?
Ja, das kann ich gerne machen. Ich bin Journalistin und mittlerweile zu fast 100% im Fußball unterwegs. Ich begleite eben zum einen schon sehr, sehr lange Mainz 05 und zum anderen ist mein Schwerpunkt so Fußball und Gesellschaft. Also wie kann man Gesellschaft auch aus dem Fußball heraus vielleicht verändern, verbessern? Welche gesellschaftlichen Themen werden auch im Fußball verhandelt? Und in den letzten Jahren auch immer mehr Fußball der Frauen, wo natürlich diese ganzen Themen neben dem Platz häufig noch eine größere Brisanz haben, wo es aber gleichzeitig wichtig ist, dafür zu sorgen, dass eben auch eine sportliche Betrachtung stattfindet und man sich eben nicht in den Themen neben dem Platz sozusagen verliert. Und ich mache das neben den MedienanbieterInnen, für die ich einerseits arbeite, auch noch auf so einer, wir lieben die Themen so sehr, dass wir auch noch so eine ganz eigene Betrachtungsweise einbringen müssen oder sie liegen uns so sehr am Herzen. Seit anderthalb Jahren in einem Podcast Becker und Pfeiffer mit der Annika Becker und jetzt seit Anfang des Jahres haben wir auch noch so ein kleines Portal, die Bolz-Tribüne, wo wir einerseits selber Sachen machen zum Thema Fußball der Frauen hauptsächlich, aber eben auch diesem Themenschwerpunkt Fußball und Gesellschaft, aber andererseits auch Raum bieten für Leute, die sagen, hey, ich habe eigentlich Bock, mich da irgendwie zu irgendwas zu äußern oder über irgendwas zu schreiben, aber ich weiß nicht so recht, wo das hinpasst. Genau, das mal in aller Fastkürze. Und warum ist es Mainz 05 geworden? Das ist der Klassiker, der Verein sucht sich seine Fans. Ich bin Ende der 90er zum Studium nach Mainz gegangen, habe bis dahin so als Mädchen Fußball immer nur mit meinem Vater in so einem Turnierzyklus erlebt. Bei uns zu Hause gab es keinen Fußball sonst. Meine Eltern waren Tennis begeistert. Also ich bin dann eher mit Boris Becker und Steffi Graf groß geworden und wusste überhaupt nicht, dass es sowas wie eine Bundesliga gibt, auch wenn das ein bisschen absurd ist. Vielleicht, also ich wusste natürlich, da spielen irgendwelche Leute irgendwie regelmäßig Fußball, aber ich habe mich wirklich mit nichts irgendwie beschäftigt oder ausgekannt und bin dann in Mainz das erste Mal ins Stadion gegangen, so aus Interesse und dachte, wow, krass, was habe ich denn da verpasst? Und bin direkt, also vom ersten Besuch an komplett hängen geblieben, bin immer hingegangen. Habe mich dann so über, auch in Fanzines geschrieben, dann in meinem Volo eben so angefangen, so bunte Geschichten für die Zeitung zu machen und bin immer näher irgendwie rangerückt. Und dann habe ich irgendwann so gedacht, hä, wieso soll ich eigentlich nicht das, was mir irgendwie die größte Freude macht, dann tatsächlich auch mit dem verbinden, was ich beruflich mache? Und genau, seit Ende 2013 bin ich jetzt freiberuflich und habe das so nach und nach aufgebaut.
Nebenbei hast du auch noch einen Fußballkrimi geschrieben, glaube ich, den hast du jetzt gar nicht erwähnt.
Ach so, ja, ich habe tatsächlich insgesamt sogar 9 Bücher geschrieben und 7 davon haben mit Fußball zu tun. 2 davon sind Fußballkrimis, dann sind es noch so kleine Sachbücher rund um Mainz 05 und das letzte war, oder die letzten beiden vielleicht, waren einmal die Biografie von Wolfgang Frank. Das ist so mein absolutes persönliches Herzensprojekt. Das ist lustigerweise tatsächlich auch das einzige von den 9 Büchern, wo ich auf einen Verlag zugegangen bin und gesagt habe, hey, ich würde das gerne machen, habt ihr Bock. Das war dann der Verlag Die Werkstatt. Und bei allen anderen war es immer so, dass die Verlage gesagt haben, hier kannst du dir vorstellen, das mit uns zu machen. Und so war es auch bei dem letzten, auf das ich aber schon auch ein bisschen stolz bin, was großen, großen Spaß gemacht hat, nämlich mit Alex Popp zusammen ihre Biografie zu schreiben. Das war schon eine sehr coole Aufgabe.
Okay, wenn man sich genau ein Bild machen will, was du so alles machst und gemacht hast, kann ich ja auf jeden Fall noch ein paar Links in die Shownotes packen. Hast mir ja auch unser Sendungsdokument schon mitgeschickt. Nochmal kurz Rückbezug auf deine Fußballsozialisation, das erinnere ich auch noch. Also mein Papa war irgendwann mal Fan von Borussia Mönchengladbach, weil ich komme ursprünglich aus NRW. Aber sobald dann so Familie war dann irgendwo mehr Fokus und er hatte dann irgendwie nicht mehr, also er hat dann den Fokus weggelegt vom Samstags selber irgendwo hinfahren und zum Fußball und so, sondern dann war das auch vor allem immer dann so EM und WM zusammen gucken. Ich weiß noch, 96, da war ich irgendwo, war ich 9, wurde dann irgendwie im Laufe des Jahres 10, durfte ich dann auch noch länger wach bleiben, als es dann irgendwie noch in die Verlängerung und das Elfmeterschießen ging. Und also da sehe ich durchaus eine Parallele, also das erinnere ich ähnlich, bevor dann der Vereinsfußball erst relativ spät in mein Leben trat.
Aber weißt du, muss ich an der Stelle ganz kurz reingrätschen, noch was lustig ist, weil du jetzt gesagt hast, ich war noch nie bei euch rund um Mainz 05. Das stimmt natürlich, aber es gibt trotzdem eine kleine Verbindung und ich erzähle die Geschichte tatsächlich immer gerne, weil ich mich damals irgendwie so gefreut habe und auch zum ersten Mal so gecheckt habe, wie diese Fußballpodcasts irgendwie so wahrgenommen werden und auch untereinander verknüpft sind. Als ich im allerersten Rasenfunk Royal zu Gast war und über Mainz 05 gesprochen habe, übrigens so irgendwie unvorbereitet und frei von der Leber weg, wie ich hinterher nie wieder in einem Podcast aufgetaucht bin, weil ich halt von diesem Format überhaupt keinen Plan hatte. Eine Kollegin hier aus Mainz hatte mich dem Max damals empfohlen und ich dachte so, ja, bei Mainz 05 reden kein Problem, wie viele Stunden soll ich einplanen? Also das ist mir so nicht schwer gefallen. Und dann gab es bei euch tatsächlich, und ich glaube, der Mike hat das damals geschrieben, wie so eine Rezension zu diesem ersten Rasenfunk Royal, wo es so ein bisschen drum ging, wer war da dabei, wer hat irgendwie was gesagt? Und da stand irgendwie so drin, sinngemäß, er hätte noch nie jemanden gehört, der mit einer dermaßenen Words per Minute irgendwie gesprochen hätte wie mich. Und ich fand das damals sau witzig. Und wie man an meinem Lachen hört, finde ich es bis heute irgendwie ganz lustig, weil ich kriege auch bis heute die Rückmeldung, dass man Podcasts, an denen ich beteiligt bin, sehr schlecht auf anderthalbfacher Geschwindigkeit hören kann.
Gut, dann spätestens jetzt stehen die Leute vielleicht sogar die Geschwindigkeit ein bisschen runter, weil jetzt gehen wir nämlich mal ins Thema und jetzt kommen gleich, also jetzt gerade noch nicht als Einstieg, das ist noch relativ entspannt, aber gleich kommen sehr viele Zahlen, von daher, ihr solltet die Geschwindigkeit nicht zu hoch einstellen. Wir schauen erstmal insgesamt. 25 Mal sind sich der erste FSV Mainz 05 und der FCSP schon begegnet. Dabei stehen aus Sicht der Braun-Weißen 8 Siege, 10 Unentschieden und 7 Niederlagen zu Buche. 20 Spiele davon haben in der zweiten Liga stattgefunden. Nur zweimal ist man sich in der ersten Liga begegnet. Und wir schauen mal ganz speziell auf den 34. Spieltag der Saison 2010-11. Also ja, unser letztes Pflichtspiel im Oberhaus sozusagen. Da schließt sich jetzt auch so ein bisschen ein Kreis. Wir sind wieder zurück. Damals hat Mainz 05 mit 2:1 gewonnen. Die Torschützen, das 1-0 für St. Pauli durch Lehmann, dann der Ausgleich durch Schürrle und ein gewisser Sammy Alagui, der auch später noch Schuhe für uns schnüren sollte, hat dann noch in der 82. das 2:1 gemacht. Ja, ich habe dir ja auch die Startaufstellung rübergeschickt. Du kannst ja einfach mal selber, du hast mir auch ein paar Kommentare dazu hinterlassen, was das alles so mit dir macht.
Ja.
Ordne doch einfach mal selber so ein, was macht dieser Rückblick mit dir?
Ach, es ist krass, wenn man sich das so anschaut, finde ich, ist immer gleichzeitig alles irre weit weg und gar nicht so entfernt, wie es die Jahreszahlen vermuten lassen. Also ich habe es dir ja schon geschrieben, ehrlicherweise, ich kann mich an das Spiel überhaupt nicht erinnern, aber das ist ja nun auch lange her. Und ich habe aber auch gesagt, das ist so eine halbe Legendenelf. Also im Tor stand damals Christian Wettlo, der bei Mainz 05 ja so sehr durchwachsene Zeiten erlebt hat, eigentlich selten über eine längere Zeit Stammtorhüter war, durchaus auch umstritten bei den Fans, wobei das in Mainz so ein bisschen Tradition hat, dass die Torhüter immer besonders irgendwie auf den Deckel bekommen. Ich habe in all der Zeit noch nicht entschlüsseln können, woran das eigentlich genau liegt. Aber Betty, wie er auch liebevoll genannt wurde, war, finde ich, ein ganz toller Kerl einfach. Und ich habe mich immer riesig gefreut, wenn der im Tor stand und vor allen Dingen auch auch mal wieder einen Elfmeter gekillt hat. Und dann vor ihm halt Malik Fatih, Bo Svensson, Nico Bungert und Nicole Chernoweski. Ich meine, da braucht man, glaube ich, fast gar nicht so viel zu sagen. Malik Fatih war auch ein Spieler, der in Mainz sehr beliebt war. Ich meine, Bo Svensson mit seiner Geschichte dann auch als Jugendtrainer und dann als Trainer und Retter zurückgekommen, leider mit einem sehr unglücklichen Ende. Dann am Schluss Nico Bungert ist bis heute im Verein, war Vereinsbotschafter, hat dann letzte Saison zum zweiten Mal schon den amtierenden Staff als Co-Trainer unterstützt, wird jetzt auf eigenen Wunsch aus der Rolle wieder rausgehen, aber weiter im Verein eben bleiben. Nicole Chernoweski ist einer der absoluten Helden in Mainz, einer der wenigen, der ein richtig großes Abschiedsspiel bekommen hat, wo damals Jürgen Klopp und Thomas Tuchel zu Gast waren. Luis Holtby, auch ein Spieler, der hier total geschätzt wurde, der natürlich gar nicht so lange da war, wo man immer so das Gefühl hatte, der ist damals einmal zur Nationalelf mit André Schürrle und kam irgendwie wie so kaputt zurück. Das hat dem nicht gut getan, aber ich freue mich tierisch für den, dass der jetzt bei Kiel nochmal ja seinen im Prinzip dritten oder vierten Frühling hat. Natürlich auch einer der Bruchweg-Boys damals mit Schürrle und Adam Soloy. Ivan Schütz war ein Spieler, den ich wirklich immer total gerne gemocht habe. Kirchhoff ist mittlerweile auch zurück im Verein, trainiert die U19. Elkin Soto, eine totale 05-Legende. André Schürrle, klar, der Mainzer Weltmeister, auch wenn er damals schon nicht mehr bei Mainz gespielt hat. Und Flo Heller vielleicht einer, der den, ich sag mal, jüngeren Fans schon nicht mehr so sehr viel sagt, aber auch natürlich ein guter Junge. Also ich finde, ich habe das immer so mit diesem vielleicht liegt es dann mittlerweile auch am Alter. Man guckt so auf diese Kader und denkt so, ach, sind lauter gute Jungs. Und das war einfach auch eine coole Zeit, muss man schon sagen.
Ja, also ich meine, du kommst jetzt relativ spät in der Reihenfolge der Saisonvorschau. Von da haben die Leute die Namen, die beim FC St. Pauli damals auf dem Platz standen, schon ein paar Mal gehört. Das sind natürlich auch Namen, die immer noch einen gewissen Stellenwert haben beim FC St. Pauli. Und
Ralf Gunisch ja natürlich auch mit einer 05-Geschichte.
Ja, da sind nicht die einzige Verzahnung, würde ich sagen. Und du hast ja Luis Holtby auch schon erwähnt, den haben wir ja zumindest also nicht bei uns gehabt, aber der hat ja auch danach noch das ein oder andere Mal für den ein oder anderen Verein gegen St. Pauli spielen müssen, dürfen, können. So klein ist die Fußballwelt manchmal. Gut, dann haben wir jetzt festgestellt, es ist echt eine ganze Weile her, dass wir uns sportlich begegnet sind und du hast mir eine ganze Latte an Zahlen und Daten mitgebracht, was denn in der Zwischenzeit so los war. Versuch doch mal sowohl mich als auch die HörerInnen mitzunehmen, was haben wir in der Zwischenzeit verpasst, was war bei Mainz 05 so los, außer dass sie anscheinend nie in die zweite Liga abgestiegen sind, weil sonst wären wir uns ja vorher begegnet.
Was wirklich erstaunlich ist, wenn man sich die ein oder andere Saison, die darunter ist, mal nochmal so vors geistige Auge führt. Also es kamen dann natürlich in den Folgesaisons die weiteren Jahre unter Thomas Tuchel, die schon eine prägende und auch sehr besondere für Mainz 05 waren, weil der einfach, und das sagen in Mainz zumindest auch fast alle Spieler bis heute, die unter ihm gespielt haben, die Einzelspieler und eben auch das Kollektiv spielerisch auf ein Level gehoben hat, was es so sicherlich vorher bei Mainz 05 nicht gegeben hatte. Die beste Saisonplatzierung ab 11-12 war dann Platz 7 unter Thomas Tuchel in der Saison 13-14, die dann auch dazu geführt hat, dass man eben in der nächsten Saison in der Euroquali gespielt hat. Allerdings war das gleichzeitig so, dass damals ja am letzten Spieltag bekannt wurde, dass Tuchel den Verein verlassen würde, um sein Sabbatical zu machen. Wie Christian Heidel es geschafft hat, dass keiner der JournalistInnen, die es bis dahin schon mitbekommen hatten, das vorher öffentlich gemacht hat, das bleibt bis heute sein süßes Geheimnis. Und es kam dann die Zeit unter Martin Schmidt als Trainer in seiner ersten Saison, dann eben auch der Versuch, da im Europapokal ein paar Runden zu drehen, der leider direkt gegen Asteras Tripolis ziemlich kläglich zu Ende war. Das ist natürlich, wenn du als ein Verein wie Mainz 05 mal die Chance hast, in so einem Wettbewerb zu spielen und es dann fast schon so wegwirfst, das erinnere ich als sehr frustrierend. Was sicherlich ein wichtiger Punkt noch ist, ist, dass dann 2016 damals Christian Heidel zu Schalke 04 gegangen ist. Ruven Schröder hat ihn dann ersetzt. Und es kam dann eine Zeit, wo man bei Mainz gesagt hat, okay, also diese alten Strukturen, Mainz gehört ja zu den wenigen noch eingetragenen Vereinen in der Bundesliga, also du hast einen Präsidenten und dann hast du da so einen Vorstand und die machen da so ihr Ding. Das geht im Profifußball so nicht mehr. Und dann kam also die Zeit der großen Umstrukturierung im Verein. Das heißt, es wurde ein Vorstand gewählt, also die bisherige Position als Präsident wurde abgelöst vom Vorstandsvorsitzenden. Es wurde ein Aufsichtsrat installiert und eine Fanabteilung gegründet. Harald Strutz, der zusammen mit Christian Heidel ja sehr, sehr lange den Verein geführt hatte, auch schon vor Heidel tatsächlich, ist dann in die Schlagzeilen gekommen, weil er für diverse Ehrenämter, die er vermeintlich innehatte, ja, ein doch recht üppiges Salär bekommen hat. Der ist dann auch nicht angetreten zur Wahl. Es gab dann diese sehr strange Episode mit Johannes Kaluza, der so ein bisschen wie Kai aus der Kiste aufgetaucht ist, tatsächlich gewählt wurde zum Vorstandsvorsitzenden, im Juni 2017 dann aber im Dezember zurückgetreten ist, weil man also zum Glück eingesehen hat, dass das überhaupt nicht funktioniert, und sein Nachfolger wurde dann im Januar 2018 Stefan Hofmann, der vorher lange in Mainz im NLZ mit in der Verantwortung war. Mittlerweile hatte man sich von Martin Schmidt auch getrennt. Das war noch die Zeit in Mainz, als es Trainer über einen längeren Zeitraum auf der Trainerbank ausgehalten haben. Die endete dann vorübergehend mal wieder. Nachfolger von Martin Schmidt, der ja auch schon so ein bisschen aus dem eigenen NLZ kam, war dann Sandro Schwarz, der sogar als Spieler ja bei Mainz 05 schon gewesen war und eben auch im Jugendbereich als Trainer. Der ist leider Gottes vom Amtsantritt an das Thema nicht so ganz losgeworden, dass er mit der U23 aus der dritten Liga abgestiegen war, was ein komplett konstruiertes und behämmertes Thema war, weil das ein Verein wie Mainz 05 mit der U23 da überhaupt hin aufgestiegen ist und sich da überhaupt irgendwie halten konnte. Das ist eigentlich die Sensation, dass man dann nach einem totalen Kaderumbruch mal absteigt, ist eigentlich kein Drama. Aber Sandro Schwarz hat leider in dieser ganzen Gemengelage damals mit Heidel nicht mehr da, Schröder da, was passiert hier? Wir sind 20, 25 Jahre dieselben Gesichter gewohnt, plötzlich ist alles neu. Und anstatt dass man, was man ja hätte erwarten können, Sandro Schwarz dann als die Person begriffen hat, die eigentlich schon immer da war und die so eine krasse Verbindung zum Verein hat und eine totale Identifikationsfigur hätte sein können, haben viele Fans sich extrem auf den eingeschossen. Er war dann trotzdem eine Weile im Amt, aber als dann in der Saison 2018-19 wieder eine Phase gab, in der es extrem schlecht lief und man dann zu Hause auch noch ein Spiel gegen Union Berlin verloren hat, kam tatsächlich die Trennung unter Schwarz, und ich glaube, dass das sehr, sehr präsent geblieben ist, dass Rufen Schröder damals gesagt hat, man konnte ihn quasi auch dem Umfeld nicht mehr weiter verkaufen. Also sie haben es nicht mehr geschafft, den Verein hinter sich zu bringen, und das war die Stadt hinter sich zu bringen als Verein, und das war eine total bittere Niederlage, fand ich damals, für alle im Verein, aber ehrlicherweise auch für die Stadt und die Fans, die sich da auf eine Art und Weise positioniert und teilweise auch aufgeführt haben, die mir bis heute total schleierhaft ist. Es kam dann tatsächlich, ich versuche daran nicht so oft zu denken, Achim Beyer-Lorzer, und das hat eigentlich hinten und vorne nicht gepasst, auch wenn es unter ihm eine kurze, gute Zeit gab. Er ist dann in der Folgesaison nach nur 2 Spieltagen entlassen worden. Man hat es dann versucht mit Jan-Moritz Lichte, der unter ihm und auch schon unter Sandro Schwarz Co-Trainer war, aber es hat also nicht mehr funktioniert. Das hat die Mannschaft alles nicht mehr erreicht, und dann kam der letzte große Umbruch, weil dann kam nämlich tatsächlich Christian Heidel zurück um Weihnachten 2020. Er hatte eben Martin Schmidt dabei, und die beiden haben dann auch Bo Svensson mitgebracht als Trainer, unter dem es dann eine sehr, sehr gute Phase gab. Also zum einen, dass man sportlich diesen Klassenerhalt geschafft hat, was absolut nicht zu erwarten war nach der Hinrunde, wo man also mit einer einstelligen Punktzahl völlig abgeschlagen war, haben sie wirklich eine Champions League Rückrunde gespielt. Christian Heidel, so being Christian Heidel, hat es dann auch mit seinen alten ich sag mal, so Power-Sätzen geschafft, die Stadt wieder aufzuwecken für den Verein. Und ich glaube eigentlich, also in dieser Rückrunde damals und auch in der ersten vollen Saison unter Svensson und Babak Keihanfa war es schon so, Patrick Kaniut war damals der zweite Co-Trainer, dass viele in Mainz gedacht haben, da beginnt jetzt eine neue Ära. Das hat sich leider nicht bewahrheitet, weil in der vorvergangenen Saison, muss man eigentlich sagen, nachdem Mainz so 6-7 Spieltage vor Schluss gute Aussichten hatte, sich richtig locker fürs europäische Geschäft zu qualifizieren und man plötzlich gemerkt hat, eigentlich haben da auch alle Bock drauf und vor allen Dingen hat der Trainer für sich auch diesen Anspruch, haben sie plötzlich nur noch verloren bis zum letzten Spieltag, als dann dieses in die Geschichte eingegangene Unentschieden gegen Borussia Dortmund stattgefunden hat, was viele DortmunderInnen bis heute nicht verwunden haben. Wobei ich immer noch der Meinung bin, man ist selber schuld, wenn man nicht Meister wird, aber das ist ein anderes Thema. Und letzte Saison war es dann so, dass nach einem unfassbar schlechten Start und dann auch noch einem richtig üblen Spiel im DFB-Pokal bei Hertha BSC Berlin es zur Trennung von Bo Svensson kam. Es ist so ein bisschen dieses, es gibt diese Geschichte mit diesem Rücktrittsangebot, es gibt aber auch gleichzeitig so die ein oder andere Ungereimtheit in dieser Erzählung. Also wahrscheinlich hat man sich irgendwie zusammengesetzt und gemeinsam eine Lösung gefunden, sag ich jetzt mal so von außen. Mhm. Ende stand halt jedenfalls, dass Bo Svensson den Verein verlässt. Was, finde ich, schon ein krasser Einschnitt war und auch ein bisschen eine Wiederholung von dieser Geschichte mit Sandro Schwarz. Also, dass man es nicht geschafft hat, so eine totale Identifikationsfigur, mit der man über Jahre hätte den Verein gestalten können, so zu integrieren, auf Dauer so miteinander umzugehen, so miteinander zu kommunizieren, so eine Ebene miteinander zu finden, dass das funktioniert. Es gibt ganz viele Leute, die das komplett anders sehen und die sagen, das ist alles Quatsch, was der früher mal gemacht hat im Verein. Wenn es nicht funktioniert, muss er weg. Ich glaube schon, dass das ein Versäumnis ist, wenn man sowas nicht hinbekommt. Und es hat dann mit Jan Sievert, der vorherige U23-Coach, übernommen, der ja schon auch seit ein paar Jahren im Verein ist, aber schon ein bisschen untypischer, so als Typ, würde ich mal sagen. Also verglichen jetzt mit Martin Schmidt oder eben Sandro Schwarz und so weiter. Das hat leider, also der hat die Mannschaft zwar defensiv stabilisiert, das hat aber nicht funktioniert, wirklich auch zu punkten. Dann ist er in guter Tradition in Mainz an Fasnacht entlassen worden. Das hatten wir hier schon häufiger. Und der bis dahin vielen in der Bundesliga oder in Fußball-Deutschland völlig unbekannte Bo Henriksen hat übernommen. Und als, ich weiß auch nicht, dänisches Gute-Laune-Powerhouse mit Trainersachverstand irgendwie wieder mal den Abstieg abgewendet. Und tada, so kommt's, dass wir uns jetzt nächste Saison in der ersten Liga begegnen.
Okay, wow, das war jetzt eine ganz schön lange Zeitreise. Viel passiert, auf jeden Fall viele Namen, viele Daten. Ich kann ja vielleicht Auszüge aus unserem gemeinsamen Dokument einfach zumindest in den Blogbeitrag packen, der dann auch zur Folge erscheint. Da kann man das nochmal vielleicht ein bisschen in Ruhe nachlesen. Also was ich auf jeden Fall mitnehme, es hat so im Zwischenmenschlichen und auch in der Art und Weise, wie man miteinander umgegangen ist, nicht immer so wirklich funktioniert. Und wir hätten ja vor ein paar Jahren schon das Vergnügen aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht zumindest haben können, dass ihr zu uns in die zweite Liga kommt. Das habt ihr dann noch knapp abgewendet und ja, da mussten wir euch halt nachfolgen und so treffen wir uns dann jetzt in der kommenden Saison in der ersten Liga, was ja anscheinend nicht immer so selbstverständlich war, dass man diesen Turnaround noch schafft. Gut, dann hast du jetzt in Nebensätzen gerade bei der Personale Bayer-Lorzer war es, meine ich, oder war es Schwarz, gesagt, dass ja so das Umfeld auch nicht immer so nett mit dem Verein umgegangen ist und dass man manchmal Schwierigkeiten hatte, den Verein hinter sich zu, oder die Stadt hinter sich zu bekommen, so rum ist es richtig. Und dann nimm uns doch mal ein bisschen mit zum Block, den ich Land und Leute genannt habe. Welchen Stellenwert hat Mainz in der Stadt, Also meinst du 5 in der Stadt? Und was kannst du uns über die, Klammer auf, aktive, Klammer zu, Fanszene sagen?
Also es ist auf jeden Fall so, dass Mainz 05 ein Stadtverein ist, was schon auch was damit zu tun hat, dass zu dem Zeitpunkt, als die sich in höhere Gefilden aufgemacht haben, eben im Umfeld viele schon zur Eintracht oder zum FCK gegangen sind. In Phasen, in denen es bei Mainz richtig gut läuft, gibt es aber auch immer, ich sag mal, Zuwanderungen. Und ich würde sagen, es ist schon so, dass diese Stadt prinzipiell sich zu diesem Verein bekennt und auch hinter diesem Verein steht. Aber so wie die MainzerInnen auf der einen Seite so eine totale Offenheit haben und du dich da, wenn du in so eine Weinstube kommst, immer irgendwie, wenn alle Tische schon voll sind, irgendwo noch dazusetzen kannst und man kommt ins Gespräch und wenn du über den Markt läufst, dann schwätzen die Leute miteinander und man kennt sich. Und es ist aber gleichzeitig so, dass es gibt auch so eine leichte Nörgeltendenz, so dieses mit dem, es war ja gar nicht so schlecht, so was man ja schon so ein bisschen kennt. Und es gibt auch so dieses geflügelte Wort mit dem Ich geh nimm mehr nuff, also dass man damals noch auf dem Bruchweg nicht mehr hochgeht, wenn es halt irgendwie nicht so läuft.
Mhm.
Und diese Gemengelage, ich glaube, das hat man durchaus auch bei anderen Bundesligisten, die halt über einen längeren Zeitraum sich dann doch etablieren können in der ersten Liga. Es kriegt halt so eine Selbstverständlichkeit. Und aus sportlicher Sicht ist es aber nie selbstverständlich, dass ein Verein wie Mainz 05 in der ersten Liga spielt, was auch daran liegt, was für finanzkräftige Vereine da sonst noch unterwegs sind und also Stichwort auch so Konstrukte wie Leipzig eben nachgewachsen seitdem Mainz 05 aufgestiegen ist. Und dieses, dass man dann sieht, okay, jetzt hat Heidenheim sich letzte Saison irgendwie da für Europa qualifiziert und dass halt so eine Erwartungshaltung und auch so eine Unzufriedenheit daraus erwächst und es eben Fangruppen gibt, die sagen, das kann doch nicht euer Ernst sein, jede Saison den Klassenerhalt als Ziel auszurufen. Das ist schon so ein Unruheherd. Und ich weiß, dass es auch durchaus in diesen Fanlagern eine große Unzufriedenheit damit gibt, dass ich dieses Thema immer wieder bespreche. Aber ich halte es tatsächlich für notwendig, weil ein Verein funktioniert halt nur über Anhängerinnenschaft und da reicht halt die aktive Fanszene und das, was so drumherum an aktiven Fans noch ist, nicht aus, sondern man braucht wirklich halt die Stadt. Und da würde ich mir manchmal irgendwie so ein bisschen einen liebevolleren Blick wünschen. Aber es gibt durchaus auch Zeiten, in denen es besser funktioniert. Nur ist es schon, es könnte ein bisschen weniger erfolgsabhängig sein. Das ist irgendwie so. Das ist so das, was ich für mich unterm Strich immer irgendwie stehen habe. Wenn man jetzt so auf die aktiveren Fans oder auf die Szene schaut, dann ist es so, dass die sehr sich gesellschaftlich engagieren. Also man hat es ja bei vielen Vereinen gehabt, dass ich habe immer so als Beispiel für Leute, die sich mit Fußball jetzt gar nicht so auskennen, sowas wie diese Corona-Einkaufshilfen oder überhaupt eben das Verhalten rund um Corona, dann ist es schon so, dass sie auch zu Themen immer wieder aus dem Block heraus Stellung beziehen. Sie sind durchaus auch kritisch mit der Vereinsführung, wenn es um so Themen geht, wie jetzt letztes aktuelles Beispiel, den InvestorInnen-Deal, wo es eine große Unzufriedenheit darüber gab, wie sich Mainz 05 da positioniert hat, weil natürlich gibt es in Mainz wie an allen anderen Standorten auch die Gespräche zwischen verschiedenen Fangruppierungen und eben den Verantwortlichen im Verein. Aber am Ende war es dann eben so, dass man im Prinzip gesagt hat, ja, okay, wir haben uns jetzt angehört, was ihr als Fans zu sagen habt. Wir sehen es aber anders und wir fühlen uns daran auch nicht gebunden. Da gibt es schon Diskussionen, eben weil es ja noch ein eingetragener Verein ist. Und genau, da muss man jetzt mal ein bisschen schauen, wie es weitergeht. Was, glaube ich, auch, wenn man jetzt so Richtung Ultras schaut, an vielen Standorten ein Thema ist, ist immer so dieses, wie kommt man quasi von einer Generation in die nächste. Auch da hat es in Mainz an der einen oder anderen Stelle mal geruckelt. Es hat letzte Saison die Auflösung der Chaos Boys gegeben, was für viele, die ein bisschen weiter weg waren, sicherlich sehr überraschend gekommen ist. Es sind dann neue Gruppen nachgewachsen. Aber ich glaube, also da ist vieles in so einem ganz normalen Fluss, wie man das von anderen Standorten ganz ähnlich kennt.
Okay, ich finde es insofern ganz spannend, weil also ganz am Anfang hast du ja gesagt, so eigentlich kann man in Mainz so in die Weinstube reingehen und man kommt direkt ins Gespräch. Das ist ja hier im Norden ein bisschen anders. Da wird man ja vielleicht schon ein bisschen anders beäugt vielleicht. Und aber wenn man da mit den Leuten warm ist, dann ist man auch mit ihnen warm und gut sozusagen. Das dauert hier nur vielleicht ein bisschen länger. Und bei uns ist immer so ein bisschen umgekehrt, natürlich auch ein bisschen so ein geflügeltes Wort, aber ganz viele sagen halt immer, ne, also jetzt auch in letzter Zeit, wo es ja wirklich sportlich gut lief, das ist nicht mehr mein St. Pauli sozusagen. Also ich gehe nicht mehr hin, sondern es ist nicht mehr mein, also die spielen ja guten Fußball und das ist ja, also das kenne ich die letzten 20 Jahre nicht, so nach dem Motto. Also von daher so ein bisschen verkehrte Welt, wenn du jetzt so das so beschreibst. Ah, und tatsächlich jetzt von außen betrachtet, kann ich das schon nachvollziehen, wenn man sich jetzt eben, wie eben Mainz 05, schon so lange in der Liga hält, dass dann die Erwartungshaltung wächst. Sie muss natürlich jetzt nicht gerade Richtung Europa gehen vielleicht, aber dass man dann sagt, okay, es sollte eigentlich jede Saison 4, 5, 6 Vereine geben, die wir hinter uns lassen und alles andere ist Bonus. Das könnte ich mir schon so ein bisschen vorstellen, weil man es eben, das ja auch ein bisschen mit Augsburg vergleichen, die ja auch schon wirklich sehr lange da sind, eigentlich auch immer wieder mal Saisons haben, wo sie entweder ganz oben mitspielen oder auch um den im Abstiegskampf oder zumindest in den Plätzen ringsrum zu verorten sind. Von daher kann ich diese Erwartungshaltung schon verstehen. Ist vielleicht aber nochmal ein Unterschied zwischen Erwartungen und Anspruch. Mhm. Zu sagen, so, ich erwarte das und das sollte das Ziel sein, aber ich habe nicht den Anspruch, dass das auch unbedingt so funktioniert. Also es können auch immer mal Saisons dazwischen sein, wo es schwierig ist. Ich meine, das haben ja auch andere größere, in Anführungszeichen, Vereine schon erlebt, die auch da irgendwo im unteren Drittel zu finden waren, obwohl sie eigentlich ganz andere Ansprüche oder Erwartungen haben sollten. Von daher, ja, von außen betrachtet kann ich beide Seiten irgendwie nachvollziehen. Das wollte ich damit sagen.
Ja.
Gut, dann, bevor wir aufs Stadion kommen, was ja inzwischen ein neues ist, du hast den Bruchweg schon angesprochen, der ist es ja nicht mehr, aber könnt ihr mir vorstellen, da es ja echt eine ganze Ecke weg ist aus Hamburg nach Mainz, dass ja einige Leute, wenn sie denn hier aus dem Norden kommen, dann natürlich auch einige, die bei euch da im Süden ihre Heimat gefunden haben oder immer schon hatten und es aber trotzdem mit dem FC St. Pauli halten. Aber wenn man von weiter weg kommt, eben hier aus dem Norden zum Beispiel, kann man ja vielleicht auch einfach eine Übernachtung oder zwei oder ein langes Wochenende einbauen. Was müssten wir oder was kannst du Leuten mitgeben, die sagen, ich gehe nicht nur zum Fußballspiel hin, sondern ich möchte auch ein bisschen mehr von Mainz sehen. Was würdest du an Sightseeing-Tipps geben oder an Orten, die du empfehlen könntest?
Ich habe mir kurz überlegt, ob ich spaßeshalber alle 05erInnen auf die Palme bringen soll, weil ich ja in Wiesbaden wohne und sagen soll, sie sollen einfach nach Wiesbaden rüberkommen. Aber das ist natürlich ein sehr schlechter Scherz. Was sich in Mainz großer Beliebtheit erfreut, ist samstags das Marktfrühstück. In den warmen Monaten gibt es viele, viele Leute, die erst bei dem Marktfrühstück sind und dann hochgehen zum Stadion. Das ist natürlich sehr alkohollastig und nicht für jedermann oder jeder Frau was. Generell ist es rund um den Rhein einfach total schön. Mainz hat wirklich eine super knuffige Altstadt mit kleinen Gässchen und total netten Kneipen. Es gibt das sozusagen geflügelte Wort in Mainz, da sitzt man draußen. In Mainz gibt es auch im Herbst so eine Veranstaltungsreihe immer. Das heißt, Mainz lebt auf seinen Plätzen. Also man kann in Mainz, wenn das Wetter mitspielt, wirklich draußen sehr viel schön machen. Jetzt ist es aber ja so, ich habe mal nachgeschaut, St. Pauli kommt an dem Wochenende im Februar nach Mainz, bevor dann donnerstags die harte Fastnachtswoche anfängt. Mhm. Das heißt also, wer aus dem Norden sich mal den Kulturschock Fastnacht geben möchte, kann natürlich von langer Hand da planen, zu einer Fastnachtssitzung zu gehen. Und es wird sicherlich auch schon diverse Feiereien geben, wo man da mal einfallen kann und sich mal angucken kann, was sie da eigentlich jedes Jahr in der sogenannten fünften Jahreszeit machen. Passend dazu gibt es dann in Mainz auch noch das Fastnachtsmuseum. Wenn man mal so ein bisschen Mainz von unterschiedlichen Seiten kennenlernen möchte, gibt es tatsächlich eine Anbieterin, das ist eine auch Journalistin, Stefanie Jung heißt die, hat eine Seite, die heißt Best of Mainz und die bieten so thematische Stadtführungen an, die sehr cool sind, teilweise kulinarisch, teilweise historisch, also da ist eigentlich für alle Interessierten was dabei. Es ist aber tatsächlich so, wenn man sich mal ein bisschen Zeit nehmen wollen würde, auch wenn es jetzt halt mit Februar nicht die schönste Zeit des Jahres ist, ist, gibt es auch rund um Mainz total viel. Also es gibt diese ganzen rheinhessischen Weindörfer. Es gibt eben tatsächlich auch Wiesbaden. Mainz und Wiesbaden sind ja die Landeshauptstädte von Rheinland-Pfalz und Hessen und sind aber mit der S-Bahn nur 10 Minuten voneinander entfernt. Bei Wiesbaden beginnt dann natürlich auch direkt der Taunus. Also es ist einfach eine coole Gegend. Das ist ja auch nicht umsonst eine relativ touristische Gegend auch. Das heißt, wenn man, je nachdem an was für einem Wochentag dann auch das Spiel ist, sich vielleicht rundherum einfach mal ein paar Tage frei nehmen möchte, wenn man die Reise schon auf sich nimmt, kann man hier auf jeden Fall schöne Dinge unternehmen.
Das klingt auf jeden Fall so. Allerdings musste ich bei dieser Fastnachtsidee eher an eine Postkarte denken, wo zwei Möwen am Hamburger Hafen sitzen.
Ja, ich weiß,
die eine sagt Alaf und die andere sagt Fresse.
Ja.
Von daher weiß ich nicht, ob das jeden so unbedingt abholt, aber.
Also mich auch tatsächlich nicht, aber ich meine, man kann das ja auch so ein bisschen so wie so ein soziologisches oder gesellschaftliches irgendwie Experiment betrachten und sich das einfach mal irgendwie angucken. Aber man muss natürlich nicht. Es gibt auch 1000 andere Sachen, die man machen kann.
Gut, springen wir von der Stadt und seinen Menschen und den Fans mal in das Stadion selbst.
Genau.
Seit 2011 spielt ihr in der MEWA Arena, in der Nähe vom Europakreisel und der Johannes Gutenberg Universität, also schon ein bisschen außerhalb des Zentrums. Böse Zungen würden sagen, hat sie irgendwo auf den Acker gebaut. Etwas über 33.000 Menschen passen rein, davon sind knapp 14.000 Steh- und knapp 20.000 Sitzplätze. Und was ich noch ganz schön finde, weil ich da irgendwie auch ein bisschen Fokus drauf habe, es gibt 144 Plätze für Menschen mit Gehbehinderung. Das finde ich ganz gut. Und es gab aber auch, aber das müssen wir jetzt vielleicht in eine der Folgen unter der Saison auslagern, dieses Thema mit, wie man überhaupt da hingekommen ist und ob es irgendwie ja auch woanders hätte landen können. Da kannst du uns ja mal vielleicht kurz mit einem Halbsatz noch mitnehmen und dazu noch ein paar Sätze zum Stadion und vielleicht auch direkt kurz und knapp ein paar Fakten, was wir als Gästefans wissen müssen, egal ob wir jetzt nur zum Spiel kommen oder noch länger bleiben.
Ja. Also es gab tatsächlich damals eine relativ lange Standortsuche und auch mal eben Überlegungen, das woanders zu machen. Das hat aber was damit zu tun, dass da, wo die Arena jetzt ist, das ist ja tatsächlich mitten in den Feldern. Diese vielen, vielen Felder gehören halt natürlich nicht einer Person, sondern da musste man sich mit unglaublich vielen Leuten einigen, um das eben machen zu können. Und mit einigen BesitzerInnen kam man halt nicht zu einer Einigung. Und dann ist man von dem Platz mal eine Zeit lang weggegangen und hat sich auch andere alternative Orte überlegt. Lustigerweise für Mainz, hat dann dem Bistum ein ganz großes zusammenhängendes Stück Land da oben gehört und darüber hat es dann funktioniert. Also die katholische Kirche und der Fußball sind in Mainz näher beieinander als vielleicht anderswo. Mhm. Der Standort ist natürlich außerhalb und man sagt auch nicht zu Unrecht, dass der auf dem Acker ist, aber wenn ich auswärts bin und mich dann dran erinnere, wie sich Leute immer beschweren, wie beschwerlich angeblich die Anreise nach Mainz ist, finde ich schon ein bisschen lustig, weil also man fährt halt mit dem Shuttlebus vom Hauptbahnhof, ich weiß nicht, 9, 10, 11 Minuten und dann läuft man nochmal 7 Minuten auf einem mittlerweile bestens asphaltierten Weg. Also sehr viel bequemer, finde ich, ist ein Stadion nicht zu erreichen. Genau, der Gästeblock, das sind 3, H, I und J auf der Hintertortribüne. Ich habe einen Link rausgesucht, den kannst du ja vielleicht zu der Folge packen, wo tatsächlich alle Infos zum Stadionbesuch nochmal ganz übersichtlich aufgebaut sind. Was vielleicht wichtig ist, es hat eine Neuerung gegeben in Mainz letzte Saison, dass wirklich kontrolliert wird, dass in weiten Teilen des Stadions keine GästInnen mehr reingelassen werden in der Kleidung der Auswärtsmannschaft. Mhm. Es war früher oft so, gerade bei Spielen so gegen regionale Teams, also dass an sehr vielen Stellen im Stadion halt eben auch Fans der Gäste waren und das wollte man jetzt verhindern. Da hat es ein bisschen Unruhe drumherum gegeben. Viele finden das einerseits gut. Gleichzeitig ist es so, dass es so eine Kneipe gibt am Stadion, den Hasekaster und hinten noch so ein, ja, wie so ein fest installiertes Zelt, die Schoppeschachtel und da dürfen Fans die erkennbar zur Auswärtsmannschaft gehören, jetzt auch nicht mehr rein. Dagegen hat es auch ein bisschen Unmut gegeben, weil Leute sagen, Mensch, ich komme da vielleicht auch einmal im Jahr mit jemandem hin, der halt eben dann in den anderen Block geht während des Spiels. Aber es gibt auch viele Fans, die das sehr positiv sehen. Ja, muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber es ist jetzt momentan der Stand der Dinge. Über das Catering vielleicht noch ganz kurz. Es gibt Bitburger im Stadion. Das kann man so und so sehen. Sie haben jetzt immerhin bei der alkoholfreien Variante mittlerweile auch das Herbe, weil das andere alkoholfreie, das normale von Bitburger, das also kann man wirklich nicht trinken, weil das irgendwie so komisch süß und gleichzeitig bitter ist. Das geht einfach nicht. Für Leute, die gerne Alkohol trinken im Stadion, ist so habe ich das schon häufig von Auswärtsfans gehört, die Weinschorle, also der Schoppe, viel Wein, wenig Wasser, immer ein Highlight. Es gibt natürlich Brezeln, das gehört in Mainz dazu, neben der normalen Wurst auch Feuerwurst und Frikadelle, und es gibt inzwischen zum Glück auch vegetarische und vegane Angebote, wobei die für den Gästeblocks, habe ich jetzt nochmal nachgeschaut, haben sie da stehen, wechselnde vegetarische und vegane Angebote. Also ich schätze mal, dass sie aus dem, was sie da insgesamt als Angebot haben, bei den Heimfans dann immer einen Teil eben an jedem Spieltag auch im Gästeblock zur Verfügung stellen. Unter diesem Link ist auch die sogenannte Fooder-Card, wo genau aufgeführt ist, welche Essensstände es wo gibt im Stadion und was die jeweils führen.
Ding Dong, Werbung. In den Stadien der Bundesliga gibt es die unterschiedlichsten Biere. So auch bei unserem Partner, der Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg. Ob Lager, Pale Ale, Stout, Porter oder Helles, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Und das mit oder ohne Alkohol. Schaut doch einfach mal auf kervida.bier, Bier in der englischen Schreibweise, vorbei und macht euch selbst ein Bild. Kervida und das Team des VDS-NDS wünschen euch eine tolle Saison. Und denkt bitte daran, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Okay, so viel dazu. Wir werden dann im Februar gucken, welches vegetarische Angebot oder vegane Angebot wir dann bekommen, was vielleicht noch übrig war, um es den St. Paulianern zu geben. Ganz kurz vielleicht einhaken dazu mit dieser Fan-Trennung, Fan-Vereinigung sozusagen. Also die Möglichkeit zu schaffen, dass sich Fans, die eben wirklich 90 Minuten sich kurz Scheiße finden wollen und danach aber einfach ein Bier zusammen trinken wollen, dass die anscheinend so ein bisschen genommen wird, finde ich schade. Andererseits hast du das, ja, je nachdem, wer nach St. Pauli kam, bei uns auch nicht mehr wirklich gehabt. Da mussten die Leute schon sehr inkognito rumkommen, weil wenn ich eins in diesem Format gelernt habe, dann gibt es bei allen Vereinen korrekte Leute, selbst bei Hansa Rostock zum Beispiel. Und da müssen die Leute halt wirklich gucken, dass sie dann nicht als Fans erkennbar sind, um von den OrdnungshüterInnen auch durchgelassen zu werden. Finde es schade, dass das immer mehr um sich greift. Und
ich finde es ehrlicherweise auch schade. Also ich finde es innerhalb der Blöcke total nachvollziehbar, und ich habe das auch schon erlebt, selbst auf der Hintertortribüne, dass da plötzlich einer die Jacke auszieht und hat halt das Trikot der gegnerischen Mannschaft drunter und fängt dann da an, irgendwie 90 Minuten rumzupöbeln, und das braucht kein Mensch. Es gibt auch so oft genug schon Leute, die da irgendwie über die Stränge schlagen, dann brauche ich auch nicht noch die von der gegnerischen Mannschaft. Aber in den Locations drumrum finde ich es schade. Es gab dann auch viel so LeserInnenpost beispielsweise. Ich schreibe eine Kolumne für die Lokalzeitung von älteren Leuten, die gesagt haben, Mensch, meine Freundin ist irgendwie Werder Bremen-Fan und wohnt schon seit 20 Jahren in Mainz und die kann jetzt nicht mehr mit mir da irgendwie in die Kneipe und so. Der Verein hat das Stand jetzt auch aufgenommen, und es soll die Möglichkeit geschaffen werden, perspektivisch nicht mehr eben da, wo diese beiden Locations jetzt sind, nämlich genau hinter der Fantribüne der 05erInnen, sondern quasi auf der anderen Seite vom Stadion eine neue Begegnungsstätte irgendwie zu schaffen, wo dann die Fans beider Fanlager sich auch rund um die Spiele sehen können. Das fände ich persönlich schon wichtig, weil ich meine, das Stadion ist dann doch so abgelegen, dass man halt nicht von dort aus direkt irgendwie zur nächsten Kneipe fallen kann, und deswegen fände ich schon gut, wenn sie das machen. Aber das ist meine persönliche Meinung dazu. Also da gibt es ein breites Potpourri an Meinungsbekundungen zu dem Thema.
Ja, ich sag mal so, es wäre ja auf jeden Fall ein Kompromiss, und es zwingt einen ja dann niemand, zu dieser neu geschaffenen Begegnungsstätte zu gehen. Man kann ja trotzdem in die Kneipe gehen, die man immer schon vor der Kneipe steht, vor der man immer schon am Stadion vorm Spiel gestanden hat, oder zumindest seit den letzten, lass mich rechnen, 13 Jahren. Und Genau, aber wir müssen wirklich, ich könnte wirklich noch stundenlang mit dir reden, aber wir laufen uns ja noch mindestens zweimal in dieser Saison über den Weg. Von daher kann man das sicherlich noch an anderer Stelle vertiefen.
Genau.
Lass uns zum Schluss kommen mit vielleicht der kombinierten Frage. Du hast Baustellen mitgebracht, da schließt sich ein bisschen der Kreis zu den vielen Personen, die du in der Einleitung oder am Anfang unseres Gesprächs erwähnt hast. Du möchtest drei Personen einen Arbeitsauftrag mitgeben und da musst du ihnen auch noch sagen, was sie unbedingt in den Koffer packen müssen, damit das funktioniert.
Ja, also zum einen ist es natürlich so, dass Bo Henriksen, der letzte Saison völlig zu Recht als Retter gefeiert wurde, jetzt gefordert ist als einer, der eine komplette Saison mit einer Mannschaft verbringt. Da sind alle sehr gespannt drauf, wie das wird. Ich bin da total offen und neugierig, aber das ist jetzt natürlich der Arbeitsauftrag an ihn. Christian Heidel und Martin Schmidt müssen schon so ein bisschen zeigen, dass sie was aus der Vorsaison gelernt haben. Also man hat sich ja bewusst für einen sehr kleinen Kader entschieden. Man ist dann natürlich aber auch in Probleme gelaufen, die mit einem etwas größeren Kader so vielleicht nicht passiert wären. Da muss man mal schauen, ob man vielleicht so diesen Mittelweg ein bisschen mehr so in eine oder andere Richtung verschiebt. Es stehen im November Neuwahlen an für Vorstandsvorsitz und Aufsichtsrat. Auch das wird noch spannend. Da wird jetzt demnächst mal die BewerberInnenphase losgehen. Dann, ohne das jetzt nochmal auszubreiten, kann man vielleicht googeln, wenn man es nicht mitbekommen hat bei Interesse. Gibt es ja bei Mainz 05 immer noch die gerichtliche Auseinandersetzung mit El Ghazi, der letzte Saison im Verein gespielt hat. Gleichzeitig geht's jetzt gerade los mit der Geschichte um Kaishu Sano, ein japanischer Spieler, der nochmal auf Heimaturlaub durfte und jetzt in Japan im Gefängnis sitzt und sich dem Vorwurf gegenüber sieht, eine Frau mit zwei anderen Spielern sexualisiert, übergriffig behandelt zu haben. Da weiß man noch also sehr, sehr wenig. Das heißt, Ruhe in diesem Umfeld ist schon wieder schwierig, aber gleichzeitig halt unglaublich nötig. Und ein weiterer Fokus wird auf den 05 Frauen liegen, die diese Saison unbedingt aufsteigen sollen, zumal diese Aufstiegs-Relegationsspiele einmalig wegfallen durch die Aufstockung der ersten Liga bei den Frauen. Und das, was so als Lehre aus den vergangenen Saisons man den Verantwortlichen im Verein vielleicht mitgeben könnte, bestimmt gibt's da was, ich weiß den perfekten nicht, ist ein Ratgeber, besser kommunizieren und vielleicht mit dem Untertitel, wer Kommunikation in ruhigen Zeiten lernt, kann sich in der Krise drauf verlassen, das würde ich mir wünschen.
Okay, es ist nicht ganz Kommunikation für Dummies, aber schon ein bisschen gehobener, also genau. Aber ja, wie gesagt, viel zu tun für die Verantwortlichen. Schön, dass du auch noch zumindest kurz die Frauen mit reingebracht hast und die beiden anderen Personalien, das scheinen ja noch schwebende Verfahren zu sein. Ja. Da kann man sicherlich vielleicht nochmal irgendwann in Ruhe drauf blicken. Ich merke schon, also ja, es wurde höchste Zeit, dass wir mal ein bisschen ein bisschen in den Tüdelchen auf Mainz 05 gucken und werden das sicherlich nicht zum letzten Mal getan haben. Von daher für heute Abend aber erstmal danke dir, Mara. Ich freue mich jetzt schon auf die Begegnung in Mainz auf dem Acker. Vielleicht gibt's dann schon im Ende Februar eine kleine Möglichkeit, sich da auch zu begegnen. Und ja, für heute Abend soll es aber erstmal gewesen sein. Ich danke dir für deine Zeit, wünsche dir noch eine schöne Sommerpause und ja, mach's gut, bis dahin.
Ja, danke schön. Und ich komme auf jeden Fall Anfang Oktober erstmal ans Millerntor.
Da wird die Fantrennung nicht ganz so krass sein, da kann man sicherlich, und da fällt man ja wirklich vom Millerntor in die nächste Kneipe, spätestens da kann man das dann hinkriegen.
Genau.
Gut.
Dir auch noch eine schöne Sommerpause. Ciao.
Danke, ciao.
Und so endet diese Episode von Millerntor Meets Bundesliga. Alle weiteren Folgen findet ihr bei uns im Blog auf millerntor.de oder im Podcatcher eurer Wahl. Jeden Tag um 19.10 Uhr erscheint ein Gespräch. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch eine tolle Saison. Forza St. Pauli!